SWR Kultur am Samstagnachmittag. Sie ist eine Brückenbauerin im besten Sinn. Rauskommen aus der Miesmacherei, das Gespräch, die Begegnung suchen, Fragen stellen. Jagoda Marinic will sich konstruktiv in unsere Gesellschaft einbringen und das macht sie auf beeindruckend vielfältige Weise. Als Schriftstellerin und Journalistin, als Kulturmanagerin, die das Internationale Kulturzentrum Heidelberg mit auf den Weg gebracht hat und lange Zeit geleitet hat, als Macherin des Internationalen Literaturfestivals. Sie schreibt Kolumnen, macht Fernsehen und Podcasts. Marinics Freiheit zum Beispiel, ein neuer Podcast, der jetzt in der ARD unter anderem mit dem SWR entsteht und in dem sie zuletzt über Superreiche wie Elon Musk nachgedacht hat. Hallo Jagoda Marinic, schön, dass Sie heute unser Gast sind.
Hallo, schön, dass ich euer Gast sein darf.
Superreiche und Flamingos ist dieser letzte Podcast überschrieben, den man in ARD Sounds hören kann. Da geht es darum, dass ausgerechnet im kleinen Albanien die Menschen auf die Straße gehen, um den Milliardären, die sich scheinbar alles kaufen können und wollen, die Stirn zu bieten. Was bringt die Leute da so auf die Palme?
Ja, ist ja erstmal super, dass es sie auf die Palme bringt. Ich wünsche mir manchmal, wir würden etwas schneller auf die Palme kommen hier in Deutschland. Tatsächlich hat das fast zum Überlaufen Folgendes hat es ausgelöst. Jared Kushner, der Schwiegersohn von Donald Trump, und seine Frau sind durch Albanien geschippert und haben ein Naturschutzgebiet entdeckt. Und so wie Kolumbus waren sie der Meinung, boah, ist das hier schön, da müssen wir jetzt was draus machen, so als wären sie die Entdecker der Welt. Und ich denke, dieser Vorgang, dass sie dann plötzlich an die Regierung herangetreten sind und da jetzt ein 10.000 Betten Wellness-Elite-Ressort bauen wollen, das war, glaube ich, zu viel für die albanische Bevölkerung, die ja letztlich aus einer Zeit kommt, in der es diese Art Reichtum von irgendwelchen Leuten so nicht gab. Und die Albaner sind seither, also viele Albaner muss man sagen, Tausende wochenlang inzwischen jeden Abend auf der Straße und setzen ein Signal, dass sie ihr Land auf diese Art nicht ausverkaufen wollen und das Naturschutzgebiet erhalten möchten.
Was zeigt uns diese Bewegung in Albanien? Sie haben schon gesagt, Sie würden sich wünschen, dass wir auch eher mal auf die Palme gehen.
Also mir zeigt das natürlich, wir wissen nicht, ob es hilft, aber was wir ganz sicher wissen ist, wenn wir nichts machen, hilft es sicher nichts. Nur indem wir etwas tun, schaffen wir die Grundvoraussetzungen, die Möglichkeit, dass vielleicht was besser wird. Und im Moment, gerade in Deutschland, erlebe ich ganz viele, die können wunderbar beschreiben, was alles schlecht läuft. Aber wenn man dann kurz fragt, und was würdest du tun, kommt die große Leere. Und wir sind alle so gefangen in diesem, wir sind müde. Also rauszukommen aus dieser Lethargie, aus diesem Fatalismus, muss man inzwischen fast schon sagen. Dafür finde ich das, was man in Albanien sieht, schon inspirierend. Dass man irgendwie wieder vertraut, nee, wir gehen auf die Straße. Und was auch sehr süß war, die Albanerinnen und Albaner im Internet auf Substack haben gesagt, liebe US-Amerikaner, so geht übrigens Protest. Nicht so ein großer Tag gegen Donald Trump und dann alle wieder nach Hause, sondern jeden Abend auf die Straße, bis sie sich beugen.
Marinics Freiheit ist ein neuer Podcast, der jetzt im wöchentlichen Wechsel mit ihrem Podcast Freiheit Deluxe erscheint, den wir schon seit 5 Jahren hören können. Wie ergänzen sich denn die beiden Podcasts?
Ich hoffe, dass sie sich gut ergänzen. Wir haben nämlich ziemlich lange drüber nachgedacht und kamen dann auf die Idee, dass man Themen nochmal anders herausfiltern kann, weil bei Freiheit Deluxe setze ich mich in aller Ruhe hin und habe einen Gast und der Gast definiert das Thema, sondern dass man in einer halben Stunde wirklich an ein Thema geht, wo ich auch meine Qualitäten als Kolumnistin, als Zeitbeobachterin, als jemand, der vielleicht auch spürt, was Menschen beschäftigt, zum Beispiel Stadtbilddebatte, ne? Das war auch so ein Ding, das alle aufgeregt hat. Das wäre ein typisches Marinics-Freiheit-Moment zu sagen, was steckt eigentlich hinter so einer Riesenempörung bei der Stadtbilddebatte und kann man das vielleicht sogar aufdröseln, sodass es zu einer konstruktiven Debatte werden könnte?
Aktuell ist ja überall sowas wie Untergangsstimmung. Sie haben es angesprochen, was sich bei uns dann so ein bisschen Fatalismus oder einer Müdigkeit äußert. Wir haben das Erstarken der Rechtspopulisten, Superreiche, die zusammen mit korrupten Politikern die Demokratie unterlaufen, KI, die Menschen arbeitslos machen kann, ganze Berufsbilder überflüssig macht, die Krisen und Kriege in der Welt, Klimawandel, Artensterben. Warum lassen wir uns einerseits davon so runterziehen und gehen nicht konstruktiv damit um? Und andererseits ist es nicht auch verständlich, dass die Leute sagen, nee, das ist ja alles furchtbar und ich gucke jetzt, dass ich nach meinem persönlichen Vorteil schaue und fertig.
Ich finde es total verständlich. Also ich finde diese Ermüdung und vor allem verständlich, wenn man sieht, was so die letzten Jahre passiert ist. So Corona war eine historische Ausnahmesituation. Die jungen Menschen leiden da bis heute drunter. Also ich verstehe schon, dass alle irgendwie sagen, ich kann nicht mehr. Und ein Teil ist natürlich auch, dass wir über News-Ticker, über Doomscrolling ständig Nachrichten reinbekommen. So, wenn ich so denke, früher bin ich mal in mein Lieblingscafé, habe 3-4 Zeitungen gelesen, dann am Abend noch irgendwie Tagesschau geguckt und das war's. Und heute tickert in dieses Handy ja ständig irgendwo, was ja richtig ist, aber irgendwo brennt die Welt immer. Und dass man irgendwann da sagt, ich komme da nicht mehr hinterher, ist nachvollziehbar. Dass man auch sieht, wenn nicht mal mehr Regierungen dem Treiben von einem Elon Musk Einhalt gebieten können, was soll ich denn so als normaler kleiner Bürger überhaupt noch können? Und ich kann das sehr stark nachempfinden, diese Überforderung, dieses Hilflosigkeits- und Ohnmachtsgefühl, und sehe dann aber umgekehrt auch, gerade wenn man dann was anbietet, was konstruktiv ist und sagt, okay, da gibt's das und auf der anderen Seite hier, vielleicht gibt's ja was, wo ich eure Aufmerksamkeit hinlenken kann und ihr habt danach das Gefühl, doch, ich lebe in einer Welt, die ist interessant. Ich lebe in einer Welt, in der gibt's auch gute Erzählungen. Ich lebe in einer Welt, in der kann ich was verändern, in der kann ich was beitragen. Und ich glaube, das ist für mich gerade so der Wunsch, dass wir anerkennen, dass es schwierig ist, aber dass gerade Menschen, die Öffentlichkeit haben, Verantwortung tragen, in einem anderen positiven Sinn vielleicht Elite, sich verantwortlich fühlen, aus dieser Misere ein Stück weit rauszukommen und Angebote zu machen, dass Menschen, die sich jetzt nicht den ganzen Tag um Themen und Demokratie und Debatten kümmern können, nach Hause kommen und sagen, boah, das ist anregend und so möchte ich über Gesellschaft nachdenken und hier finde ich meinen Hebel und jetzt bin ich inspiriert und nicht nur demotiviert, oder wir leisten Arbeit, indem wir Informationen gut vorarbeiten, sodass die Leute heimkommen und sagen, boah, macht Bock.
Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit dem Thema Freiheit. Wodurch sehen Sie denn im Moment unsere Freiheit am meisten bedroht?
Helga Schubert, die Schriftstellerin, war während Corona mein Gast und sie war eine der wenigen, was mich immer wieder überrascht, die über die innere Freiheit geredet hat. Also solange wir nicht die Bedingungen schaffen für die Freiheit in unseren Köpfen, können wir umgekehrt draußen auch nicht wirklich für diese Freiheit kämpfen. Ich sehe das als Bedrohung für unsere Freiheit. Wir werden teilweise so zugemüllt. Also von morgens bis abends setzt sich was in den Kopf, Ängste, Sorgen, schlechte Nachrichten, dystopische Zukunftsszenarien. Und wie soll man denn da eigentlich noch Räume schaffen, wo ich über Zukunft nachdenke? Und auch bei mir muss ich zugeben, wenn ich jetzt ins Netz gehe und dann dran klebe wie so ein kleiner Suchtzombie und scrolle, weil es halt auch mit meinem Gehirn dasselbe macht wie mit allen anderen, denke ich an die Zeiten, wo ich früher in der Zeit vielleicht konstruktiven Text verfasst habe oder viel mehr gelesen habe, als ich es heute tue. Ich glaube auch, dass die Qualität von Medien teilweise dadurch gefährdet ist.
Sie haben ein preisgekröntes Buch 2024 rausgebracht, Sanfte Radikalität hieß das. Und darin werben Sie für eine lösungsorientierte Streitkultur. Das ist ja was, was wir ganz dringend bräuchten und im Moment sogar von der Politik vorgeführt kriegen, wie schlecht das funktioniert. Wie soll die denn aussehen, Ihrer Meinung nach, in wenigen Worten?
Also ich habe in meinem Buch gesagt, wir brauchen eine Lösungslust. Ich meine wirklich den Streit im besten Sinn. Und ich glaube, dass in Deutschland gerade zwei Dinge sind. Man streitet nicht mehr gut, also lustvoll und auch respektvoll miteinander und reicht sich dann auch die Hand, sondern man streitet in Gegnerschaft. Mhm. Und das ist nicht der Streit, den ich meine. Dass ich auch versuche zu sagen, ich will eigentlich ein bisschen auch eine Lösung finden von dem Problem. Und wir drehen uns bei diesem Problem im Kreis und dann steigen natürlich viele Menschen auch aus, weil sie müssen ja nicht andere nur beim Streiten des Streitens wegen zusehen.
Kann man diese Art des Streits auch vielleicht über Ihren neuen Podcast Marinitschs Freiheit lernen?
Also ich hoffe, dass auch kluge Gedankenunterhaltung sein können. Und natürlich hoffe ich, dass die Podcasts eine Art exemplarisches Entdeckungsgespräch sind, bei dem andere auch sagen, cool, jetzt schicke ich jemandem und dann streite ich mit ihm drüber.
SWR Kultur am Samstagnachmittag. Jagoda Marinitsch, Sie sind in Waiblingen bei Stuttgart aufgewachsen, leben heute in Heidelberg. Ihre Karriere als Schriftstellerin ist wirklich beeindruckend. Erzählungen, Essays, Romane, Theaterstücke, vielfach ausgezeichnet und gefeiert. Sie waren sogar in Klagenfurt zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb eingeladen. Seit rund 10 Jahren aber habe ich den Eindruck, ist es weniger die Schriftstellerin als die politische Autorin, die sich zu Wort meldet. Wie kommt das?
Ja, die Essayistin ist jetzt, glaube ich, präsenter im Moment als die Romanautorin. Ich glaube, das kommt einfach, weil ich in den letzten Jahren in Heidelberg dieses Projekt für die Stadt aufgebaut hatte, ganz viel gemacht habe für interkulturelle Arbeit und für Strukturen für eine Einwanderungsgesellschaft. und man da ganz konfrontiert ist mit gesellschaftlichen Fragen und die Fantasieräume dadurch ein Stück weit zurückgetreten sind und auch Räume des Nichtstuns, in denen sehr viel entsteht, wenn man schreibt.
Aber dass Sie da so profiliert sind, hat ja vielleicht sogar mit Ihrem Roman Restaurant Dalmatia zu tun. Da haben Sie schon 2013 die Geschichten von Migrantinnen und Migranten und besonders der zweiten Generation in Deutschland sichtbar gemacht. Dabei geht es ja immer wieder auch um das Thema Herkunft. Wie wird da heute Ihrer Wahrnehmung nach drüber gesprochen und was hat sich da geändert im Diskurs seit damals?
Ja, bei dem Roman war ich, ich glaube, wirklich so ein bisschen meiner Zeit voraus, weil ich angefangen hatte zu erzählen und die Einwanderungsgesellschaft fast so normal zu machen. Interessanterweise ist inzwischen, glaube ich, viel mehr da passiert im Literaturbetrieb. Da hat sich, finde ich, einiges geöffnet. Es gibt viel mehr Neugier auf Stoffe von Menschen, die Einwanderungserfahrung haben oder aus Familien kommen, die sie haben oder auch einen Blick haben, der zu tun hat damit, dass man zwei oder drei Kulturen kennt. Gesellschaftlich aber hat sich das eher verschlechtert. Also gesellschaftlich sind wir in Klischees, da würde ich sagen, eher so, wo wir in den 90er waren. Also gesellschaftlich hat sich da was verhärtet, zwei völlig gegensätzliche Bewegungen.
In den Geschichten in Ihrem Buch geht es ja vielfach um Identität, um das Aufwachsen in zwei oder mehr Kulturen, die Zerrissenheit. Ihre Eltern sind aus Kroatien nach Deutschland gekommen. Wie ist das denn bei Ihnen? Haben Sie eher das Gefühl, dass Sie auf zwei Stühlen sitzen oder dazwischen oder auf einem? Wie fühlen Sie sich?
Ich mag schon diese ganzen Worte nicht, also dazwischen und zwei Stühle. Und ich glaube, man hat, wenn man mehrere Kulturen hat, die einem wichtig sind, einfach immer die Aufgabe, aus den Kulturen, die man kennt, etwas herauszupicken und anderes abzulehnen. Manchmal hat man es und kann es nicht ablehnen. Ich bin nicht halb-halb, sondern ich bin ein Ganzes oder ich bin, da gibt es ja zig Ansätze, damit umzugehen. Der einfachste Ansatz ist, es wird eigentlich immer komplizierter, aber dieses Komplexe ist auch ein großer Reichtum.
Sie sind als Host der Arte-Sendung Nice to Meet You mal quer durch Europa gereist. Da waren Sie in Italien, Spanien, Frankreich, Polen und in Deutschland. Haben Sie da noch sowas wie ein europäisches Zusammengehörigkeitsgefühl festgestellt? Weil ich sage immer als erstes, ich bin Europäer. Und das müsste uns doch eigentlich zusammenbringen und nicht trennen. Und dann ist es doch auch nicht schlimm, mehrere Herkünfte zu haben.
Was ich auch sehe, so wie Sie, ist, dass meine europäische Identität ist so stark. Als ich in New York war, hat jeder von mir als Europäerin geredet. Und ich dachte so, ja, stimmt, das bin ich. Ich bin Europäerin. Und auch das Herkunftsland meiner Eltern, das ehemalige Jugoslawien in den USA, sagten dann alle, oh Wahnsinn, du kommst ja aus dem Herzen Europas. Und was für ein Reichtum für eine Schriftstellerin. Da ist ja sozusagen die ganze Geschichte Europas, kannst du entlang dieser Region erzählen, selbst die Kriege. Und da habe ich erst verstanden, wie sehr ich das bin und sehe heute eigentlich mit großer Hoffnung diesen ganzen Problemen entgegen, weil ich hoffe, wenn wir in 20 Jahren draufschauen, dass viele Probleme, die wir jetzt mit den USA haben oder mit Russland, dazu geführt haben werden, dass dieses Europa noch stärker zusammenhält, weil wir wissen, wir schaffen es sonst nicht.
Dafür müssen aber die Menschen an Europa glauben. Tun sie das noch?
Ja, ganz viele. Das ist ja das Verrückte. Also das konnte ich dann wirklich bei dieser Reise sehen, die ich für Arte gemacht habe. Egal, ob ich jetzt in Spanien gefragt habe, in Frankreich, in Polen, in Deutschland, dass Europa wichtig ist, das kann man nicht leugnen. Die Polen sind zum Beispiel sehr stolz, also sie sind sehr nationalistisch auch in weiten Teilen. Aber umgekehrt sind sie nicht minder stolz, Europäerinnen und Europäer zu sein. Im Gegenteil. Und in Spanien war es genauso. So, wer wären wir denn ohne dieses Europa? Also, dass sich alle immer bewusster sind, wie ähnlich sich Europäerinnen und Europäer doch sind, trotz der Differenzen, die sie haben, die sie aber eigentlich als Vielfalt empfinden.
Jetzt schottet sich die EU ja gerade stark ab. Geflüchtete haben es schwer, hierher zu kommen. Ein Teil der EU-Länder verhandelt mit den afghanischen Taliban wegen der Abschiebung geflüchteter Menschen und. Sie haben ja auch die Frage nach der Empathie auf Ihrer Europatour gestellt. Welche Antworten haben Sie da gefunden bei den Menschen?
Die Frage nach der Empathie stelle ich mir immer, wo wir jetzt stehen in Sachen Empathie, verglichen mit dem, wo wir vor 10, 12 Jahren waren, ist für mich schon schwer zu verstehen. Also wir haben jetzt im Europaparlament Rechtsaußenkräfte erlebt, die wirklich klatschten, nachdem eben Abschottungsgesetze durchgebracht werden, wo ich mich frage, waren wir je so unanständig? Also da war ja noch dieses empört euch. Das hat Hallen gefüllt in Deutschland, ne? Von Essel, empört euch. Und Humanismus war eigentlich groß geschrieben. Das ist heute alles eigentlich vom Tisch in dieser Haltung, weil der Konsens ist, das geht nicht. Und das Leid der Menschen ist ja nicht weg durch unsere Ignoranz. Empathie ist gerade nicht so die große Stärke. Man erlebt es ja auch bei Elon Musk, der ja sagt, Empathie ist die größte Schwäche der Menschen. Und da würde ich wirklich gern dagegenhalten und sagen, Empathie ist eine unserer großen Stärken und Mitgefühl auch.
Wenn Sie für sich in die Zukunft schauen, was haben Sie sich vorgenommen? Wann wird es zum Beispiel wieder einen neuen Roman von Ihnen geben?
Das habe ich mir vorgenommen. Ich weiß nur noch nicht, ob es in meiner Traumwelt oder in meiner echten Welt, wenn ich mir meinen Terminkalender angucke. Aber ich habe mir vorgenommen, mir diese Träume wieder zu erfüllen. Ja, ein Roman, das wäre letztlich mein Traumprojekt fürs nächste Jahr.
Die Schriftstellerin, Podcasterin und Politikwissenschaftlerin Jagoda Marinic in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Ihr neuer Podcast in der ARD, Marinics Freiheit, der unter anderem mit dem SWR zusammen entsteht, erscheint alle 2 Wochen in ARD Sounds. Vielen Dank, weiter viel Erfolg und fürs nächste Jahr einen neuen Roman wünsche ich Ihnen.
Dankeschön.